Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Hier stellt der Chefredakteur, der gleichzeitig auch Verleger ist, das Blatt noch selbst vor. Und zwar im Video jede Woche.
Und ein reichhaltiges Programm, Vielfalt, Prickeln, Kontrapunkte, die andere Sicht, alles, was Sie von einer Weltwoche erwarten dürfen.
Die Weltwoche, ein Schweizer Wochenmagazin, die aktuelle Auflage liegt bei etwa 45.000. Und wenn man sich jetzt, wir zeichnen das Gespräch Anfang Dezember 2018 auf, mal die Schlagzeilen durchliest, dann sind da drei, die rausstechen. Das eine ist die Schlagzeile Kinderlose regieren die Schweiz. Also da steht dann so sinngemäß drunter, Menschen, die eine wichtige Erfahrung nicht gemacht haben, regieren die Schweiz, nämlich die haben keine Kinder. Die zweite Schlagzeile ist Alle gegen alles. Da geht es darum, dass alle so wütend auf Alice Weidel sind und dass das ganz ungerecht ist. Und das dritte, die dritte Schlagzeile ist, der Held des Westens spielt in China keine Rolle. Da geht es um Ai Weiwei, der angeblich in China überhaupt keine Rolle spielt.
Für das muss es eben die Weltwoche geben. Immer wieder hier außerhalb der Algorithmen des Mainstreams die andere Sicht einzuschießen. Ja.
Also das ist das Selbstverständnis von Chefredakteur Roger Köppel, die andere Sicht einzuschießen gegen den Mainstream. Der ist eben nicht nur Chefredakteur, sondern auch Verleger in einer Person und er sitzt seit 2015 im Schweizer Nationalrat, das ist die große Kammer des Parlaments. Und zwar für die nationalkonservative Schweizer Volkspartei, die SVP. Warum das wichtig ist, ist, weil Köppel in der Schweiz mit wahrscheinlich zu den schillerndsten Figuren gehört, die Medien, Politik, Gesellschaft in den vergangenen Jahren da geprägt haben. Und jetzt gibt es über diese Person die erste, nicht autorisierte Biografie. Daniel Rieser, du hast sie geschrieben. Wie schafft der Mann das alles?
Ich denke, dass er sehr wenig schläft. Und dann ist die Frage, wie häufig er zum Beispiel im Parlament sitzt, also wie gut er das macht, wenn man jetzt sich bei Kollegen umhört. Da gilt er ja als König der Abwesenden, so hat ihn die NZZ am Sonntag betitelt. Ein Mann also, der häufig fehlt im Parlament oder der sogar am meisten gefehlt hat zeitweise, der also durchaus Mühe zu haben scheint, all diese 100% Jobs oder die 200% Jobs als Chefredaktor und Verleger mit seinem Mandat als Politiker zu vereinen.
Hast du mit ihm, also habt ihr mal über Schlaf oder so gesprochen? Du hast ihn ja irgendwie anderthalb Jahre intensiv begleitet. Also dass er wirklich sagt, keine Ahnung, ich brauche nur 4 oder 5 Stunden oder sowas?
Ja, schon, aber wir haben, merke ich jetzt gerade, nie vertieft darüber gesprochen. Das ist nämlich eigentlich ein spannender Punkt, weil der Mann ja wirklich ein wahnsinniges Pensum hat und relativ wenig Ruhe braucht. Er ist ja auch eher ein unruhiger Geist, der dauernd dran ist, dauernd am Telefonieren ist, dauernd am Funkensprühen ist. Also der ist ständig unter Feuer.
Hast du das Gefühl, das ist mehr eine, wie soll ich das sagen, Attitüde im Sinne von, manchmal ist es ja auch schick, wenn ich überall so mit drin bin und immer unter Strom bin. In Wirklichkeit kann es aber auch manchmal ein Anzeichen von Erschöpfung sein, weil ich eigentlich mal 10 Stunden Schlaf nachholen müsste. Oder ist das schwer einzuschätzen?
Ich glaube nicht, dass man das durchziehen kann über so viele Jahre. Wenn es Attitüde wäre, dafür ist er ja schon seit eh und je bekannt, dass er ein Mann ist, der wenig schläft. Morgens um 6 hat man bereits die ersten SMS. Hast du das gelesen? Wir müssen hierzu eine Geschichte machen. Das war schon bevor er zur Weltwoche kam so. Ich denke, der Mann ist unter Dauerstrom.
1,5 Jahre hast du ihn begleitet, immer mal wieder getroffen. Du hast ganz viel mit seinen Freunden, Wegbegleitern, Parteifreunden auch gesprochen und bist diese Woche bei uns in eine Stunde Talk zu Gast und wir reden darüber, wie jemand wie Roger Köppel eigentlich von ursprünglich vielleicht mal links nach rechts wandern kann, was den Mann auch eben antreibt, was will der eigentlich, und wir reden auch darüber, was es eigentlich vielleicht über die Schweiz aussagt, wenn man das sagen kann, dass so jemand eine solche Karriere hinlegt. Biograf von Roger Köppel, Daniel Rieser, diese Woche zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Daniel Rieser ist zu Gast. Du hast die Biografie über Roger Köppel erschienen. In Badehosen nach Stalingrad heißt das Ganze. Und du hast, ist es nicht dein erstes Buch, was du gemacht hast. Du hast davor mehrere Bücher und lange Sachen auch geschrieben. Und wer dich noch nicht kennt, Daniel darf dich und wird dich jetzt kennenlernen. Denn wir haben für alle Gäste, auch für dich, 3 wahnsinnig kreative Aktivitäten uns ausgedacht und hoffen, dass wir mit einer, rein fiktiv natürlich, hoffen, dass wir mit einer deinen Geschmack getroffen haben, die du dir aussuchen darfst. Hier steht, Servus, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Daniel Rieser. Erste Möglichkeit, 1,5 Jahre mit Angela Merkel verbringen.
Ja, was sind die anderen beiden Möglichkeiten?
Reizt dich das nicht?
Also ich warte mal, was die anderen beiden Möglichkeiten sind. Oder muss ich dazu schon was sagen?
Na, du könntest ja zumindest sowas sagen. Wie findest du eigentlich gar nicht spannend, weil oder würde dich interessieren, weil?
Ja, im Moment muss ich sagen, habe ich genug Zeit, genug 1,5 Jahre mit Politikern verbracht. Deswegen ist es im Moment, natürlich wäre das grundsätzlich spannend, aber ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so der Moment.
1,5 Jahre mit Roger Federer wäre die zweite Möglichkeit. Oh, du siehst, wir haben uns auf die 1,5 Jahre eingeschossen.
Nein.
Weil?
Interessiert mich nicht.
Sport generell nicht oder eher als Person nicht oder Tennis nicht?
Eher als Person. Tennis interessiert mich ja schon, aber Roger Federer jetzt als Person interessiert mich nicht sonderlich.
Weil du, keine Ahnung, Sorge hast, da ist nicht so eine Tiefe, weil Leistung, also keine Ahnung.
Ja, zu wenig Reibung jetzt für meinen Geschmack. Ich stehe eher auf, oder mich interessieren eher Menschen, die sich an Rändern bewegen vielleicht.
Ist es wichtig, dass die Reibung mit der Gesellschaft haben oder ist das wichtig, dass du dich mit denen reiben kannst, weil es vielleicht deine, also dich auch ein Stück herausfordert?
Da, ja, vielleicht beides. Und bei Roger Federer wüsste ich jetzt nicht, das ist alles so glatt poliert von außen. Also es würde mich überraschen. Also es soll jetzt gar nicht groß bewertend sein. Es interessiert mich einfach nicht sonderlich. Er als Person.
Dann passt die dritte Möglichkeit vielleicht. 1,5 Jahre nur mit dir. Also wirklich ja. Auszeit.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Kannst du gut alleine sein?
Oder ja.
Das sieht dann wie aus?
Da liege ich auf dem Sofa und lese russische Literatur oder treibe mich in irgendwelchen Bars herum oder steige in ein Flugzeug und fliege irgendwo hin in einem Bungalow am Meer und bewege mich nicht mehrere Wochen lang.
Ist das wirklich so, dass du im Zweifelsfall, wenn du Auszeit suchst, du brauchst Ruhe, Stille, kannst gut mit dir sein?
Ja, also dafür brauche ich dann schon ganz fest Auszeit. Aber so im jetzigen Zustand, der ich jetzt bin, nach dieser sehr doch aufreibenden Recherche mit Roger Köppel, dann der sehr aufreibenden Zeit danach, der Lesetour, der Reaktionen auf das Buch, bin ich im Moment tatsächlich am Punkt, wo ich sage, ja, alleine an einen schönen Ort mit mir selbst, das kann ich gut. Ich kann mich gut alleine beschäftigen.
Das heißt, wenn der von den dreien, also die Merkel, der Federer oder du selbst, dann wäre es gerade eindeutig die Zeit mit dir.
Ja, ich finde jetzt eben, wie gesagt, auch die anderen beiden nicht so spannend. Also Merkel vom Zeitpunkt her und Federer einfach jetzt, ist so ungreifbar. Natürlich könnte man schon sagen, wenn man jetzt da vollen Zugang hätte, dann, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Da geht es auch um viel zu viel Geld. Der hat ja so ein Saubermann-Image und das muss er auch ganz dringend beibehalten wegen den ganzen Werbeverträgen, die der Mann hat. Ist ja ein sehr guter Businessmann auch. Deswegen ja, ich allein, Strand, Buch.
Dann gucken wir gleich mal drauf, wie du es denn geschafft hast, überhaupt den Zugang zu Roger Köppel zu kriegen. Köppel ist eigentlich jemand, der auch im deutschen Fernsehen sehr gerne zu Gast ist. Zum Beispiel als die Schweizer 2014 per Volksentscheid die Einwanderung begrenzt haben, ist Köppel kurz darauf bei Hart aber fair im deutschen Fernsehen zu Gast. Und er hat vorher als Chefredakteur der Weltwoche sich ausdrücklich für die Begrenzung der Einwanderung ausgesprochen. Schließlich hatte die Initiative auch seine Partei, die SVP, mitinitiiert. Und wir haben hier nochmal einen etwas längeren Ausschnitt von Köppel, damit man einmal einen Eindruck auch von ihm bekommt.
Ich glaube, ein Großteil der Leute, die wissen gar nicht, worum es da geht bei dieser Abstimmung. Erstens, es geht darum, dass die Schweiz nicht für eine Abschottung stimmt, wie das hier auch der Europaabgeordnete Lambsdorff gesagt hat. Es geht nicht um eine Abschottungsinitiative, das war die Propaganda der Gegner. Es geht einfach schlicht und einfach darum, dass sich eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer gegen eine überwältigende Gegenpropaganda gesagt hat, wir wollen selber über unsere Zuwanderung bestimmen. Wir wollen nicht sagen, Brüssel bestimmt über die Schweiz oder jeder Zuwanderer kann selber bestimmen. Wir bestimmen selber. Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und wenn ich dann höre, dass Politiker aus Deutschland wie Herr Stegner sagen, das sei eine Spinnerei, eine Verblödung, da muss ich Ihnen einfach sagen, dann stelle ich einfach fest, eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber diesem demokratischen Volksentscheid. Und ich stelle auch fest, dass ich Herrn Stegner einmal in die Schweiz einladen muss, damit ich ihm einmal erkläre, was eine Demokratie ist. Eine Demokratie, Herr Stegner, heißt, das Volk ist der Chef und nicht der bezahlte Politiker wie Sie.
Stegner als SPD-Politiker hatte nach dem Volksentscheid als erstes getwittert, die spinnen die Schweizer. Daniel, ist das aus deiner Wahrnehmung, wie man Köppel mal hier in dieser Minute erlebt, eine typische Argumentation für ihn? Also erst macht er einen auf Demokrat, dann spielt er die Ängste an und dann geht er irgendwie zum Gegenangriff über?
Ja, er ist natürlich, also Roger Köppels, sagen wir mal, sein Kapital ist seine durchaus seine rhetorische Brillanz. Ich meine, wenn die SVP da mal verliert, wie es ja jetzt der Fall war, bei einer für sie absolut zentralen Abstimmung, wo es um die Europäische Menschenrechtskonvention in letzter Konsequenz ging, soll man die akzeptieren oder nicht, da hat die SVP sehr, sehr deutlich verloren, hat es nicht geschafft, über ihre eigene Klientel hinauszukommen. Da dreht er es dann um. Da sagt er nicht, wir müssen das jetzt akzeptieren, das Volk hat entschieden, sondern er sagt quasi, ja, da haben die Eliten quasi das Volk ein wenig vergaukelt. Also er ist einfach ein rhetorisch brillanter Journalist, Politiker, der die Dinge dann natürlich so dreht, wie sie ihm gerade gelegen kommen. Aber Köppel spielt natürlich auch sehr bewusst jetzt hier in dieser Talkshow mit der Rolle des kleinen Schweizers, der sich da bestimmt nicht vom bösen Römer da, der kleine Gallier, der sich da so was sagen will. Früher sprach er ja auch perfektes Hochdeutsch. Inzwischen spricht er dieses Schweizerdeutsch-Hochdeutsch, Roger Köppel. Also er passt da sein Image, seine Rolle auch an.
Das hältst du auch für, also sozusagen für Absicht in dem Zusammenhang?
In dem Zusammenhang halte ich das für Absicht, ja.
Kannst du, der ihn jetzt so erlebt hat, keine Ahnung, eine herausragende Eigenschaft von ihm beschreiben, um sich dem mal so zu nähern? Ist es diese rhetorische Fähigkeit, schnell im Kopf, flexibel reagieren, vielleicht auch intuitiv solche Strategien anwenden zu können? Würdest du sagen, das ist eigentlich das, was ihn am stärksten ausmacht?
Ja, das würde ich sagen. Das ist exakt das, was ihn am stärksten ausmacht. Weswegen er aber in meinen Augen jetzt nicht ein wahnsinnig großartiger Politiker ist, weil als Politiker reicht es ja nicht, dass man wahnsinnig schnell Dinge adaptieren kann und sie dann quasi entkernen kann und den Kern so wiedergeben kann, dass man es versteht, sondern man muss ja auch eigene Inputs einbringen. Und das schafft er ja in Bern nicht. Was er schafft, und das ist seine Rolle auch in der Partei, ist letztlich eine Art Außenminister. Also er tritt an Podien auf und argumentiert da auf seine Art und Weise. Das kommt durchaus gut an bei den Leuten. Aber eben, es fehlt ihm als Politiker letztlich so die Kraft, quasi die eigenen Visionen einzubringen, weil er sie vielleicht tatsächlich auch gar nicht hat.
Ist das dein Eindruck, dass ihm das fehlt? Also dass ihm sozusagen das kann ja auch eine Rolle sein, zu sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen läppisch ausgedrückt, der gut kommunizierende Pressesprecher der SVP nach außen und kann unsere Inhalte populistisch auch über eine Zeitschrift wie die Weltwoche oder ein Magazin wie die Weltwoche kommunizieren und das ist meine Rolle, die ich ausfülle. Da brauche ich vielleicht gar keine Visionen.
Das stimmt, ja, aber er ist natürlich mit einem anderen Anspruch angetreten als Politiker, hat er gesagt. Ich muss jetzt quasi in dieses Parlament, wir müssen Bern davor retten, eine quasi ein erweiterter Arm Brüssels zu werden, der EU zu werden. Und dann nach 2 Jahren kommt quasi eine Zwischenauswertung und da ist er der Mann, der am meisten fehlt im Parlament. Und das geht natürlich nicht zusammen. Die Rolle, die er jetzt quasi in der Partei einnimmt, die hatte er ja vorher schon. Und ich würde behaupten, dass er die vorher viel besser ausspielen konnte, als er eben noch nicht in der Partei war und vor allem noch nicht Politiker war, also noch nicht derart klar gelabelt, dass es quasi als Journalist, dass er quasi die stärkere Stimme war. Und inzwischen ist er so stark gelabelt, dass sich ja auch Redaktoren zum Teil abgewandt haben, Redaktoren in meinem Buch auch kritisch zu Wort kommen, die sagen, wir sind viel zu stark jetzt quasi einfach ein Blatt geworden zu Handen des Nationalrat Köppels. Wir sind nicht mehr eine wirklich unabhängige journalistische Stimme, selbst wenn das quasi eine stets rechte Stimme war.
Er ist ja auch in dieser Doppelfunktion dann nochmal gerade bei der Weltwoche, also sie gehört ihm. Er ist Chefredakteur und Verleger, also ja auch eine Tätigkeit, die sonst aus guten Gründen auch ein bisschen getrennt ist. Dann sitzt er im Nationalrat. Wenn du, ich glaube, in Deutschland nehmen wir ihn, also so ist meine Wahrnehmung, immer in zwei Facetten wahr. Die eine hast du gerade genannt, das ist so ein bisschen die, in die er sich auch begibt. Jetzt komme ich mal so als Demokrat-Schweizer der Basisdemokratie den Deutschen erklärt, die ja immer von oben auf uns herabgucken. Das ist ja auch eine Facette, in der man gut Dinge kommunizieren kann. Und die zweite ist die, dass er dann so als Phänomen der Schweiz irgendwie gesehen wird. Wie seht ihr ihn denn in der Schweiz?
Wir sehen ihn im Moment, glaube ich, vor allem als Mann, der einfach wahnsinnig viele Hüte aufhat. Es gab bei einem unserer Treffen, es war vielleicht, oder man kann es vielleicht als Detail bezeichnen, aber eigentlich zeigt es das ganz gut auf. Wir saßen zusammen bei einem Interview, er kriegt einen Anruf von Sergio Ermotti, dem Chef der UBS, hoher Banker, sehr mächtiger Mann. Und er sagt, ey, ciao, wie geht's? Die beiden sind per Du. Und da fragte ich mich, wer spricht denn jetzt hier? Spricht jetzt hier der Politiker, der auch kritisch der UBS gegenüberstehen müsste, zumindest spätestens seit der Finanzkrise? Spricht der Verleger, der darauf angewiesen ist, dass ein Herr Ermotti auch inseriert in seiner Zeitung? Oder spricht der Journalist, der wiederum durchaus eine kritische Distanz haben müsste? Also da geraten ganz viele Rollen durcheinander. Ich glaube nicht, dass Köppel wahrgenommen wird als ein typischer Ausdruck der Schweiz. Ich glaube, sein Ziehvater Christoph Blocher, über den könnte man das sagen. Bei Köppel würde ich eher sagen, dass er vielleicht ein Ausdruck steht oder ein Ausdruck ist für eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Das womöglich.
Hast du vielleicht das Gefühl, dass wenn du so ein Telefonat auch beobachten kannst, also keine Ahnung, ihr sitzt zusammen irgendwo, ja fast egal wo, dann klingelt das? Oder ist das eine Aufführung für dich, die er durchführt, weil er dir eigentlich zeigen will, lieber Biograf, dem ich jetzt einen gewissen Zugang zu mir gewährleiste, ich präsentiere dir mal, wie heißt das bei euch in der Schweiz, auf du und du mit dem Paradeplatz, also mit dieser teuren Adresse in der Zürcher Innenstadt irgendwie bin. Ist das eine Aufführung für dich?
Nein, das ist etwas, dem ich noch häufig begegne. Also erstens mal hat ja der andere angerufen und zweitens, stimmt, was ich häufig begegne, ist, dass die Leute mich fragen, ja, hat er das inszeniert, diesen Teil dort und so. Ich denke, man muss auch aufpassen, dass man einem Menschen nicht übermächtig macht, dass man ihn nicht quasi dämonisiert, ihm Kräfte zuschreibt, die er letztlich gar nicht hat. Ich denke, Roger Köppel ist ein, das klingt jetzt hart, ich meine es gar nicht so hart, ein sehr getriebener Mann in dem Sinne, dass er einfach eben, es läuft ständig, die Maschine läuft ständig. Wir haben einen Termin, er sagt, heute habe ich nur eine Stunde für Sie, Herr Rieser. Nach 3 Stunden, 4 Stunden sitzen wir immer noch da. Ich muss sagen, Herr Köppel, jetzt muss ich langsam gehen. Wir sitzen zusammen bei einem Interview, die Sekretärin kommt 3-mal rein, sagt, Herr Köppel, jetzt müssen Sie wirklich weiter, der nächste Termin wartet schon. Dann rennt er raus, rennt wieder rein, wir reden weiter, er rennt raus, kommt nochmal rein. Dann klingelt schon das Telefon, also der Mann ist wahnsinnig, ja, getrieben, könnte man sagen, oder einfach zu sehr beschäftigt, könnte man auch sagen, um es ein bisschen weniger dramatisch aufzuführen.
Ist dem das klar? Also weiß der, dass der ständig auf 120% Gehirnkraft läuft und weiß auch damit, dass das vielleicht nicht gesund ist auf Dauer?
Das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass Roger Köppel eine Person ist, die allzu sehr über sich nachdenkt. Deswegen wurde er in meinen Augen auch überhaupt Politiker. Ich glaube, er hat gar nicht so sehr nachgedacht, was das denn bedeuten könnte, neben seinen 100% Jobs, die er da hat, auch was das für seine Rolle als Journalist bedeutet. Er ist nicht ein Mann, der hadert, der zögert, er macht und es prallt auch an ihm ab. Du hast jetzt 2-mal gesagt, er ist einer der schillerndsten Figuren in der Schweiz. Er ist aber auch eine der umstrittensten Figuren in der Schweiz. Da sind ja auch, ist ja vielen Leuten der Kopf fast explodiert, als ich mein Buch rausgebracht habe, weil er sehr umstritten ist. Er hat Anhänger, aber er hat auch Gegner natürlich. Er provoziert. Provokation ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch seine Karriere zieht. Und ich denke, das ist ein Punkt. Das prallt auch alles an ihm ab. Also er kann nicht verstehen, warum Leute derart sauer auf ihn sind. Auch Leute, die er aufs zum Teil wirklich Übelste, die er sehr heftig angegriffen hat in seiner Zeitung. Da sagt er, ich kann nicht verstehen, warum diese Person, die er zum Beispiel als glitschiger Typen bezeichnet hat in der Zeitung, warum diese Person sauer ist auf mich. Die Tür steht für mich immer offen.
Aber ist das was, weil ihm nicht klar ist, dass das eine emotionale Verletzung ist, weil ihm die Ebene irgendwie fehlt oder weil er da nicht darüber nachdenkt?
Ja, ich denke, Roger Köppel reflektiert nicht sich selbst.
Der ist einfach.
Der ist einfach. Und das macht ihn in meinen Augen aber auch gefährlich in dem Sinne, dass er nicht nachdenkt, was er eigentlich bewirkt mit seinen Worten, die zum Teil... Also ich meine, er ist ein brillanter Formulierer, das kann ich so unterschreiben. Aber er kann deswegen auch Menschen sehr verletzen. Er schafft es ja auch, so zu schreiben, dass in den Facebook-Spalten von ihm oder sonstigen sozialen Medien da eine regelrechte Mob-Stimmung aufkommt, wo die Leute also da richtig fluchen gegen andere, toben. Da gehen auch manchmal nach Köppel Artikeln Drohungen ein gegen Andersdenkende, gegen Politiker. Und Köppel kanzelt das ab und sagt, ich schreibe ja nur, ich kann ja nichts dafür, wer mir da applaudiert. Aber
er übernimmt für seinen Tonfall keine Verantwortung im Sinne von die Art und Weise, wie ich schreibe, legt ja einen Tonfall fest.
Das lehnt er völlig ab und das, würde ich sagen, ist meine Hauptkritik an ihm, wenn man da quasi, wie auch zum Beispiel nach den Vorfällen in Chemnitz, hat er da auch eine sehr eigene Haltung angenommen. Ich denke, wenn man nur noch aus einer ganz bestimmten, immer extremeren Ecke zum Teil Applaus bekommt, müsste man sich vielleicht irgendwann schon fragen, egal wie recht ich von mir aus jetzt haben mag, was tue ich denn eigentlich hier? Warum kriege ich nur noch von solchen Leuten Applaus? Was passiert hier gerade? Und das macht er nicht.
In Badehosen nach Stalingrad, der Weg von Roger Köppel. Warum der Titel?
Roger Köppel entstammt mütterlicherseits einer Flüchtlingsfamilie. Sein Großvater, seine Großmutter, die lebten in Königsberg, Ostpreußen und mussten dann mit der Mutter, die damals noch ganz klein war, vor der Roten Armee flüchten, kamen so nach Kloten im Kanton Zürich. Und der Zweite Weltkrieg war Dauerthema bei der Familie, auch wegen einem Onkel Hans, der auf dem Russlandfeldzug fiel. Der Großvater, der sehr geprägt war vom Krieg, und Roger Köppel hat eine relativ militärische Sprache, denn auch verinnerlicht. Der Zweite Weltkrieg ist so ein Überthema bei ihm. Und Stalingrad ist ein Bild, das er sehr häufig verwendet. Also dem heutigen Blick-Chefredaktor hat er gesagt, als der bei der Weltwoche gekündigt hat, hat er später gesagt, kurz vor Stalingrad hast du mich im Stich gelassen. Und als er mal gefragt wurde, Herr Köppel, sind Sie bereit, die Weltwoche zu übernehmen? Da hat er geantwortet, ich gehe sicher nicht in den Badehosen nach Stalingrad. Also das sind so Bilder, die
bei Das heißt aber, der ist auch ständig im Kriegszustand, oder? Wenn das so seine rhetorischen Stilfiguren sind?
Ja, der sitzt im Schützengraben ständig. Das ist auf jeden Fall so. Das würde er sicher nicht bestreiten.
Kannst du sagen, woher das kommt bei ihm? Also das hat ja was damit zu tun, auch, also warum fühlt sowas jemand die ganze Zeit? Ich meine, du hast ja viel Biografiearbeit jetzt mit ihm gemacht. Ist es dann irgendwas, was früher war? Fehlt ihm da irgendwas, ohne jetzt Küchenpsychologie bemühen zu wollen?
Ja, wenn ich natürlich jetzt darauf einginge, dann würden wir natürlich Küchenpsychologie betreiben. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass er, ich meine, Roger Köppel fühlt sich ja auch hingezogen zu älteren, mächtigen Männern. Er fühlt sich aber auch hingezogen zur Geschichte, und zwar zur alten Form der Geschichtsschreibung, also große Männer, große Schlachten. Und er sieht sich vielleicht auch selber ein bisschen so als ein großer Mann in einer Dauerschlacht quasi.
Mag der dich?
Das kann ich nicht beantworten, ob er mich
Aber
mag
du hast doch ein Gefühl, oder?
Oder nicht. Ja, ich denke, was sicher war, dass er es akzeptiert hat, wie ich ihm begegnet bin. Nämlich quasi mit Fragen und weniger mit Vorwürfen. Was jetzt einfach grundsätzlich meine Herangehensweise ist als Reporter, dass ich ganz viel recherchiere und dann die betreffende Personen konfrontiere mit meinen Fragen.
Also Respekt, würdest du sagen, war da?
Das war da, ja. Das hat man gespürt.
Aber mehr Nähe oder so? Weil du die dann auch vielleicht nicht zulassen wolltest, um nicht in so ein Nähe-Distanz-Ding zu kommen?
Ja, also wir hatten ja ich habe ja einfach meine Arbeit gemacht. Also das ist ja ich stehe morgen auf, gehe meine Arbeit machen und komme am Abend wieder heim und dann ist die Arbeit vorbei. Und da muss man ja bei der Arbeit ein wenig Distanz halten.
Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Ich meine, du hast ja jetzt auch, das ist nicht dein erstes Buch und du hast ja auch mehrere langfristige Projekte schon gemacht. Wenn man jemanden so lange begleitet, ist das ja immer wieder schwierig zu sagen. Also da gibt es Situationen, die man miterlebt, die können Nähe erzeugen. Man kriegt doch nochmal einen anderen Eindruck von der Person. Ich finde auch, je näher man jemanden kennt, desto eher hat man auch Verständnis für die Handlungsweise, weil man nochmal checkt, ah, der ist so, weil bla bla bla. Also ganz immer so, ich baue die Distanz auf und baue die auf und lege die wieder ab, wenn ich nach Hause gehe. So funktioniert es dann ja doch nicht, oder?
Doch, ich würde sogar sagen, dass das so funktioniert. Ja, aber super. Was nicht heißt, dass man nicht mehr Also deswegen verbringt man ja Zeit mit der Person, damit man sein Handeln vielleicht besser nachvollziehen kann, damit man tatsächlich am Ende sagen kann, jetzt habe ich ein Bild bekommen. Egal, was alle über ihn sagen, ich habe jetzt mein eigenes Bild bekommen. Das ist ja das Ziel. Und dazu muss man aber jetzt nicht eine übermäßige Distanz erzeugen. Ich denke, das ist sogar sehr wichtig, dass man eine Distanz hält, auch bewusst, dass man sich darüber immer wieder Gedanken macht. Und dann ist es aber auch letztlich gar nicht so ein Problem, würde ich behaupten.
Weil man klare Rollen einnimmt und die auch immer sozusagen beiden immer klar ist.
Ja, weil ich ja als Reporter da bin, das ist mein Beruf, den ich mache. Ich treffe ja diese Personen dann beruflich und nicht privat.
Ja, das stimmt natürlich und trotzdem denke ich über so, ach, weißt du, so, wenn man 3 Stunden zusammensitzt, wie du vorhin gesagt hast, dann isst man vielleicht mal was zusammen, dann kommt man auf so Dinge, was isst man eigentlich gerne, warum oder so. Also es ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt zu einer Pressekonferenz gehe und ich stelle 3 Fragen und mache dann hinterher 80 Zeilen davon oder so. Aber du für dich würdest sagen, nee, das kriegst du schon hin, zu sagen, nee, ich baue die Distanz auf, wenn ich da reingehe, habe dann meine Haltung und das kriege ich auch durchgehalten.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, bei einer Pressekonferenz, da kommt man ja gar nichts mit, da ist man ja einfach völlig ausgeliefert. Aber als Reporter ist es ja letztlich das Ziel, dass man sich ein eigenes Bild machen kann. Und dass man sich aber ein eigenes Bild machen kann, unbestechlich, dazu gehört auch, dass man unbestechlich bleibt und dazu gehört auch, dass man diese Distanz wahren kann. Das klingt jetzt so groß und schon fast pathetisch, aber ich denke, ohne geht es einfach nicht. Und ohne kann man das auch nicht machen, weil sonst frisst es sich in sein Leben rein. Und am Ende hat man eine Depression, weil man mit der Person nicht mehr Zeit verbringen kann. Ich denke, da muss man wirklich klar sein. Da müsste man vielleicht mal einen Psychologen oder einen Psychiater fragen, wie die das denn machen. Die lassen ja auch Menschen ganz nahe kommen oder kommen Menschen ganz nahe und müssen da eine ganz professionelle Haltung bewahren. Und ich denke, das muss der Reporter auch machen, auf jeden Fall.
Heißt das auch so eine Frage, wie findest du den eigentlich sympathisch? Wäre eine Frage, die du dir gar nicht groß im Prozess stellen würdest, weil das keine Rolle spielt, ob du den nett findest oder nicht.
Es spielt natürlich schon eine Rolle, weil es ja tatsächlich etwas sagt. Ich fand tatsächlich, dass Roger Köppel im Gespräch mit mir erstaunlich freundlich, auch differenziert war. Und dann schlage ich 3 Tage später die Zeitung auf und da ist dann wieder dieser Bulldozer. Und das sagt ja dann etwas. Und das muss man dann auch thematisieren. Also das spielt durchaus eine Rolle, wie man diese unterschiedlichen Personen oder diese unterschiedlichen Züge dieser einen Person wahrnimmt.
Wie ist denn dein Bild? Wie kriegst du das, also wie aus deiner Perspektive, wie geht das in dieser Person zusammen, dass der vielleicht im Gespräch eine hohe zugewandte Präsenz hat, vielleicht auch sogar verständnisvoll, humorvoll, nett und dann den Bulldozer rausholt?
Ja, ich denke, das eine ist halt wirklich Köppel sehr, sehr privat und das andere ist aber, ist halt Köppel die öffentliche Person und das ist so, wie er funktioniert letztlich, das ist so, wie er seine Karriere gemacht hat, auch seine Karriere weitermachen wird und das ist aber auch 90% Köppel, weil er ja vor allem Arbeit ist. Köppel, den Menschen privat, den gibt es ja kaum noch. Das sagen ja auch Leute, die ihm eng sind. Man sieht ihn kaum noch, man trifft ihn kaum noch. Er ist ja nur noch unterwegs, nur noch auf seiner Mission. Und die Mission heißt SVP als Politiker und als Journalist voranbringen.
Ich habe 2 Sachen, sind mir beim Lesen immer wieder durch den Kopf gegangen. Korrigiere mich mal, wenn das falsch ist. Das eine ist so ein Charakterzug, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viel gewinnen wollen drin. Also da ist vielleicht manchmal interessanter, eine Abstimmung oder eine Wahl zu gewinnen, als ob ich in der Sache eigentlich recht habe oder nicht. Also da geht es mehr ums Gewinnen, das ist das eine, was mich so beim Lesen immer wieder umgetrieben hat. Und das zweite ist das, was du jetzt auch so mehrmals schon angedeutet hast, ist militärisch ausgedrückt verbrannte Erde. Also da gibt es ganz viele Leute, mit denen du sprichst, mit denen er gearbeitet hat, jahrelang, die ihn auch gefördert haben teilweise oder mit ihm eng zusammengearbeitet haben. Und dann sprichst du mit denen und ganz viele sagen, boah, bleib mir weg eigentlich mit dem, das geht nicht.
Ja, sehr viel verbrannte Erde. Das ist etwas, was ich festgestellt habe, dass ich so auch noch nicht erlebt habe, dass so viele Leute sagen, bleibt mir weg mit dem. Er wiederum kann das aber in keinem Falle verstehen. Also das ist schon ein Phänomen bei ihm. Dass er da, ja, dass er da draufhaut und weitergeht.
Gibt es denn aus deiner Perspektive irgendeine Begegnung, ein Rechercheergebnis vielleicht auch, wo du sagst, ah, das ist eigentlich auch nochmal, da zeigt sich das nochmal, das ist besonders aussagekräftig, eine Situation, wo du denkst, ah, das ist so ein bisschen Köppel in a nutshell?
Ja, wir hatten immer wieder ein Gespräch, wo es darum ging, wo ihm von einem Gericht verboten wurde, eine Behauptung zu wiederholen, weil er sie nicht belegen konnte, journalistisch. Und er hat sie mir aber 10-mal wiederholt. Und ich habe 10-mal gesagt, Herr Köppel, ich weiß, dass Sie sagen, Sie haben recht, aber können Sie es auch belegen? Und er konnte es aber nicht belegen, hat aber trotzdem darauf bestanden, dass er recht hat, obwohl ein Gericht gesagt hat, dass er nicht recht hat und dass er das auch nicht wiederholen darf. Und das ist schon ein bedenklicher Zug, der aber durchaus auch etwas sagt über ihn.
Nämlich?
Oder viel sagt über ihn. Ja, eben, dass er letztlich recht hat und nicht einsehen kann, dass er vielleicht nicht immer im Recht ist.
Ist das auch, also passt das zu diesem, dass er, das schreibst du in deinem Buch auch, eigentlich eher links begonnen hat und heute natürlich sehr weit rechts irgendwie steht?
Das würde ich nicht sagen, aber es passt vielleicht zu einer Frage, die du früher gestellt hast oder beantwortet sie, wenn du sagst, Köppel, wofür steht der eigentlich in der Schweiz? Köppel steht ja letztlich für etwas sehr, um jetzt mal in den großen Worten zu reden, sehr Unschweizerisches. Das Schweizer System ist ja sehr auf Konsens und Kompromiss angelegt. Ja, wir haben ja nicht eine Merkel, wir haben 7 Merkels. Wir haben 7 Bundesräte, wir haben diese direkte Demokratie, wir können Initiativen machen über alles und das Parlament muss dann aber darüber beraten, wie findet man sich jetzt. Das ist also ein riesiges, träges Kompromisswerk, wo jeder jedem entgegenkommen muss. Und Köppel wiederum hat Recht. Punkt. Und das ist ja etwas sehr eigentlich letztlich Unschweizerisches. Und das ist ein Zug. Ich denke, darüber sagt es eher aus, dass er, oder das kann man daraus ziehen, ja, dass Köppel eigentlich, der sagt, ich muss die Schweiz retten, das eigentlich auf eine Art und Weise macht, die zumindest dem politischen Konsenssystem, das über 150 Jahre gewachsen ist, sehr zuwidersteht.
Daniel Rieser ist zu Gast. Du hast die Biografie über Roger Köppel geschrieben, in Badehosen nach Stalingrad. Hat er die autorisiert?
Ja, also er hat seine Zitate, hatte gegengelesen. Das ist ja so eine Unsitte im hiesigen Journalismus, dass man alles gegenliest. Er hat es gegengelesen und hat sein Häkchen darunter gemacht, aber nicht alles gegengelesen, nicht die ganze Biografie. Es war ja nicht seine Autobiografie, sondern eigentlich ist es ja letztlich vor allem eine Reportage. Ja. Ich bewege mich durch dieses Land, ich besuche ganz viele Menschen und führe mit den Gesprächen über diese Person, konfrontiere diese Person wieder damit und gehe weiter. Es ist letztlich eine klassische journalistische Arbeit.
Hat er irgendwas rausgenommen, wo er gesagt hat, das nicht? Also da setze ich kein Häkchen drunter?
Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
Nein, aber ob es das gab in Summe, das kann man ja sagen.
Was raus ist, ist raus, aber er hat eigentlich bei 98% der Fälle hat er nichts zu beanstanden gehabt. Also eigentlich ein vorbildlicher Gegenleser.
Redet ihr noch miteinander? Ja, stimmt ja. Aber redet ihr noch miteinander?
Wir hatten jetzt keinen Kontakt, aber das muss nichts heißen. Jetzt ist Wahljahr. Das heißt, da werden wir nicht darum herumkommen, dass ich ihn auch als Journalist wieder kontaktieren werden muss. Ja, dann werden wir wieder miteinander reden.
Mir geht es ein bisschen um die Frage, was denkt er denn über die Biografie? Also kann der damit leben? Fühlt er sich da authentisch wiedergegeben? Ist das vielleicht gar nicht wichtig für ihn?
Das kann ich nicht beantworten. Das musst du Roger Köppel fragen. Ich kann wirklich nicht spekulieren.
War es auch nicht neugierig? Also schreibt man da nicht mal eine E-Mail oder keine Ahnung, lässt vom Verlag das zuschicken und sagt, wenn sie eine Rückmeldung geben wollen, habe ich gerne ein Ohr oder sowas?
Ja. Ja.
Aber kam nichts.
Kam nichts.
Duzt du oder siehst du ihn oder hast ihn geduzt oder gesiezt?
Wir siezen uns bis heute.
Um die Distanz auch leichter zu halten.
Ja, also ich meine, ich bin Journalist. Roger Köppel ist, ja, unter Kollegen duzt man sich. Da
ja,
kommen
eben,
auch
genau,
diese
ist auch Journalist.
Ja. Aber er ist letztlich auch Politiker. Ein sehr mächtiger Politiker, ein sehr umstrittener Politiker, da muss man per Sie sein. Also auch wenn natürlich klar, als Journalist könnte man sagen, da ist man ja per Du, aber wir sind per Sie.
Warum Köppel? Also warum hast du dir den vorgenommen? Du wusstest ja wahrscheinlich, es ist kein Projekt, was jetzt nach 8 Wochen fertig ist. Ob jetzt klar war, dass es so groß wird, ist ja nochmal eine andere Frage. Du wusstest ja, wenn du dich da dran setzt, dann wird es, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahre. Das ist ein langes Projekt.
Als ich mich ursprünglich dran gesetzt hatte, wurde er gerade mit dem besten Ergebnis aller Zeiten in den Schweizer Nationalrat, also ins Parlament gewählt. Und da sagte ich mir, das interessiert mich. Auch weil Köppel und deswegen vielleicht, Köppel ist kein Roger Federer. Köppel bewegt sich an Rändern, ganz egal, wie sehr er inzwischen ins Machtzentrum dieses Landes vorgestoßen ist. Und das interessiert mich. Figuren, wo ich das Gefühl habe, hier passiert etwas, hier, wo man auch merkt, ja, da springen die Hüte hoch. Das hat man auch gesehen, als das Buch erschienen ist. Das interessiert mich. Über diesen Menschen wird so viel geredet. Gutes, aber auch Schlechtes. Die unglaublichsten Gerüchte sind mir zu Ohren gekommen. Wo sich dann aber, muss ich sagen, 50%, 60%, 70%, 80% nicht bestätigt hat. Und das interessiert mich.
Jetzt bist du ja seit September auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen, Lesungen, Interviews und so weiter gewesen. Wie sind denn die Reaktionen auf das Buch? Also das sind ja wahrscheinlich viele deutschsprachige Medien, wahrscheinlich doch am meisten auch Schweizer. Auch die Lesungen werden wahrscheinlich am meisten in der Schweiz stattfinden. Können die Menschen damit was anfangen? Wie sind so die Debatten und Feedbacks, wenn du mit Leuten sprichst?
Ja, die Menschen waren sehr nett zu mir und sehr interessiert und sehr unzynisch. Das fand ich eigentlich schön. Es gab so in den sozialen Medien so die üblichen sehr hysterischen, zynischen, aggressiven Reaktionen, aber so im echten Leben, an den Lesungen vor allem, an den vielen Lesungen, die häufig sehr gut besucht waren, waren es sehr einfach vor allem interessierte Leute von links bis rechts, die sich das anhören wollten, die diskutieren wollten. Und so waren in vielen Fällen auch die Reaktionen in den Medien.
Gibt es eine besondere Begegnung, die dir noch in Erinnerung geblieben ist oder eine besondere Lesung oder Gruppe mal, wo du dachtest, ach guck mal, da ist wirklich auch nochmal eine andere Facette, die deutlich wird? Ich kann mir vorstellen, dass 70%, 80% ähnliche Fragen sind, die du beantwortest und debattierst.
Ja, ich denke, ganz speziell war es in Kloten, in einer Buchhandlung. Kloten ist der Ort, die Gemeinde, wo Roger Köppel aufgewachsen ist. Und da kamen halt ein paar Leute, die ihn schon sehr, sehr, sehr lange kennen, die ihn kennen, seit er klein war und die sehr spannende Dinge erzählt haben. Also da war die Fragerunde dann weniger eine Fragerunde, sondern die Leute haben sich quasi zu Wort gemeldet. Und das war einfach für mich extrem spannend.
Wenn du in einem Satz für dich die letzten 2,5 Jahre vielleicht oder so plus minus ein bisschen zusammenfassen würdest, dann würdest du für dich sagen, dieses Projekt der Biografie für dich war was?
Ja, ich meine, es war für mich als Reporter sicherlich extrem spannend, noch besser zu verstehen und zu sehen, wie dieses Land, diese kleine, sehr reiche Schweiz funktioniert, was da für Figuren wie Roger Köppel Karriere machen können und welche Figuren sehr reiche Menschen wie die Milliardäre Christoph Blocher oder Tito Tetamanti, die sehr, sehr klare politische Vorstellungen haben, in diesem Land mit ihrem vielen Geld versuchen, sehr viel Einfluss zu gewinnen, indem sie versuchen, politisch und auch in den Medien mitzumischen. Und bei diesen Leuten zu sitzen, mit ihnen zu reden, über ihre Motive, ich denke, das hat mir schon ein sehr, sehr viel besseres Verständnis von diesem Land gegeben.
Macht dir das Sorge als Bürger?
Nein, ich schlafe gut.
Sagt Daniel Rieser. Hat die Roger Köppel Biografie geschrieben in Badehosen nach Stalingrad, ist im Echtzeitverlag erschienen im September und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Herzlichen Dank.
Ihr könnt das nachhören natürlich wie immer auf 2 Wegen. Entweder auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de oder im Podcast, wo immer ihr euch den in eurem Podcatcher runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.